Schönes Gotteshaus hier an diesem Ort. Wahrscheinlich, wenn man hier jeden Sonntag hinkommt und das seit vielen Jahren tut, dann ist einem das gar nicht mehr so bewusst. Aber ich habe heute Morgen gedacht, wunderschön und schön hier zu sein. Ich freue mich sehr, auch dieses Wort Gottes mit euch zu teilen und die Gedanken, die mir dazu in den letzten Tagen gekommen sind. Nur ganz kurz etwas zu mir. Viktor Petkau, den Namen habt ihr jetzt gehört. Ich komme aus Baden-Württemberg. Ich habe 25 Jahre dort verbracht, in zwei Gemeinden. Ich war zunächst in Böblingen, das ist südlich von Stuttgart. Dann war ich in Backnang, das ist nördlich von Stuttgart. Ja, und dann wollten wir noch mal was ganz Neues machen, meine Frau und ich. Weil meine beiden Söhne, die sind alle dort unten geblieben. Und wollten auch nicht mehr mitkommen. Sie besuchen uns zum Glück immer wieder und das tut uns gut und Ihnen hoffentlich auch. Und wir freuen uns über den Neustart und wir merken, dass die Menschen hier einfach unglaublich offen sind und erstaunlich gelassen, trotz all dem, was auch schwierig ist. Und wir haben so den Eindruck, wir passen hier gerade richtig gut rein. Also von daher, es geht uns gut, wir haben uns in dem Jahr, in dem wir jetzt hier sind, gut eingewöhnt und fühlen uns so richtig wohl. Liebe Grüße bei dieser Gelegenheit dann eben nicht nur vom Landesverband, sondern auch von der, ja wie soll ich sagen, Schwestergemeinde in Duisburg-Mitte. Wir haben den Text gehört und er ist heute vorgeschlagen für diesen besonderen Tag, für den Ewigkeitssonntag. Wenn wir an Ewigkeit denken, wenn wir an Menschen denken, wie gerade eben, die wir verloren haben, aber die nicht verloren sind, weil sie bei Jesus sind, das ist unser großer Trost. Und damit so dieses Kirchenjahr zu beenden und in den Advent zu gehen, darum geht es. Und dazu sollen nun auch diese Gedanken dienen. Petrus. Man hört ihn selten. Er hat zwei Briefe geschrieben und genau wie seinen ersten schreibt er auch den zweiten an eine Gruppe von Christen, die bestehen aus Juden und Heiden. Sie leben im Raum von Kleinasien, in der Gegend von Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien. Das sind alles Worte, die uns jetzt nicht so geläufig sind, aber wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, wie diese vielen Pilger nach Jerusalem kommen, dann werden diese Ortsteile erwähnt. Da hat Petrus missioniert. Und zwar hat er das gemacht, interessanterweise waren das alles Landstriche, die dem Paulus verschlossen blieben offensichtlich. Es ist ganz merkwürdig, ebenfalls Apostelgeschichte 16 in Vers 7 zu lesen, wie Paulus mit seinen Kollegen praktisch aufbrechen will zur zweiten Missionsreise und dann heißt es, der Heilige Geist wehrte uns, in diese Gegend zu gehen. Das ist diese Gegend. Wie hat er das gemeint, der Lukas, wenn er schreibt, der Heilige Geist wehrte uns? Was ist da passiert? Natürlich wissen wir das nicht. Wir könnten hier und da vielleicht eine Spekulation anstellen. Paulus schreibt an anderer Stelle in Römer 15, Vers 20, dass er immer darauf geachtet hat, dort das Evangelium zu verkünden, wo vor ihm noch niemand war. Ist es möglich, dass er plötzlich gemerkt hat, Petrus ist hier und missioniert und dass er dann gesagt hat, nee, Gott will mich woanders haben? Wie auch immer es war, die Auflistung dieser Landstriche ist unser Hinweis auf die Missionstätigkeit von Simon Petrus in den späten Jahren seines Lebens. Er war vorher Gemeindeleiter in Jerusalem, dann brach dort Verfolgung aus. Der Herrenbruder Jakobus übernahm dort diese Aufgabe und Petrus, ja, ist plötzlich verschwunden, aber das ist er nicht wirklich. Er ist offensichtlich mit seiner Frau zusammen unterwegs und missioniert in diesen genannten Landstrichen. Was passiert und wie kommt es dazu, dass Petrus diese Zeilen schreibt? Unter Kaiser Nero kommt es zu ersten Verfolgungswellen der Christen im Römischen Reich. Der Druck wird größer und die Frage wird immer lauter und das ist immer dann, wenn es uns nicht gut geht und das geht jetzt Menschen in der Ukraine so und das geht Menschen im Gazastreifen so und in Israel, wenn Gefahr droht, wenn es uns nicht gut geht, auch in dem Klein-Klein des Alltags, dann fangen wir an, darüber nachzudenken, wie war das? Jesus hat doch gesagt, er kommt wieder. Wann kommt er denn endlich? Ich merke das vor allem bei Menschen, die krank sind, Menschen, die leiden, dass diese Frage plötzlich ja, auf, ja, ganz, ganz vorne im Fokus für sie steht. Wann kommt Jesus wieder? Ihr dürft eines nicht vergessen, damit beginnt Petrus seinen Abschnitt hier. Ein Tag ist für den Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein einziger Tag. Petrus zitiert hier den Psalm 90. Das hat er sich nicht selber ausgedacht, sondern er zitiert hier aus dem bekannten Lied des Mose, das seine Leser auch kannten. Und ich muss an mein eigenes Klein-Klein denken. Ich war in der 4. Klasse der Grundschule und hatte sie gerade abgeschlossen. Dann kamen die Sommerferien und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber mir graute vor dem, was danach in der höher führenden Schule auf mich warten würde. Ich dachte, die Grundschule ist schon so schwierig gewesen. Wie soll ich denn das alles schaffen? Und so als Kind frommer Eltern habe ich damals tatsächlich so auch gedacht, Mensch, wenn Jesus jetzt wiederkäme, oh, das wäre doch schön. Dann müsste ich mir diesen ganzen Stress nicht mehr antun. Ne? Und da merkt ihr, wie egoistisch das eigentlich ist. Ich kann heute natürlich darüber lachen, weil man wächst ja mit der Herausforderung und das ist tatsächlich so. Und trotzdem verstehe ich Menschen und ich verstehe dann auch Kinder, wenn sie solche Gedanken äußern. Ne? Warum kommt Jesus nicht? Jetzt könnte ich das gerade so sehr gut gebrauchen. Und genauso egoistisch war das dann später, als ich meine Frau kennenlernte, als ich verliebt war. Da habe ich dann gebetet, jetzt wäre es eher ungeschickt, Jesus, lass es bitte, ne? Warte noch. Ne? So gehen wir damit um. Und das zeigt ja im Grunde genommen, dass wir da einfach egoistisch sind. Wir dürfen das auch. Jesus sagt, wir dürfen ihn um alles bitten. Gleichzeitig sollen wir wissen als Kinder Gottes, dass Gott immer sein ganz eigenes Timing hat, was die Zukunft dieser Welt angeht. Und er wird sich nicht an unsere Vorstellungen und an unsere Wünsche in dem Sinne halten. Wir sind Wesen, wir sind gebunden an Zeit und Raum. Mit jedem Jahr werden wir älter und das wird leider, muss ich sagen, auch an unserem Erscheinungsbild sichtbar. Jedenfalls mir geht es so. Für uns ist das Leben hier begrenzt. Es ist endlich. Für Gott ist es das nicht. Es fällt uns schwer, das vorzustellen, aber ja, Gott befindet sich offensichtlich jenseits von Zeit und Raum. Er altert nicht in dem Sinne. Und er wird auch nicht, wie wir so sagen, irgendwann das Zeitliche segnen. Nein, wird er nicht. Wenn wir uns also versuchen vorzustellen, wie alt dieses Universum ist, und wenn das stimmt, was die Wissenschaftler uns sagen, wenn sie von Milliarden von Jahren ausgehen, sind ja Größen, die können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und wenn wir dann darüber nachdenken, dass Gott ja in jedem Fall älter ist, weil er hat dieses Universum ja geschaffen, also dann ist unser eigenes kleines Leben doch wirklich nicht mehr als ein Wimpernschlag für Gott. Denn wir sind, um in dem biblischen Bild zu bleiben, seit der Himmelfahrt von Jesus, wenn man jetzt diese Worte wörtlich nimmt, ja, ein Tag wie 1000 Jahre, dann sind wir seit der Himmelfahrt, dann sind für Gott jetzt 3 Tage vergangen, noch nicht mal. Also von daher, ja, sind das ganz andere Vorstellungen, die da offensichtlich in seinem Kopf sind. Aber natürlich, wir machen uns Gedanken, wenn die Dinge, die wir ersehnen und sehnlichst erwarten, eben nicht eintreffen. Und dann fragen wir uns, hat Gott uns vielleicht vergessen? So ging es den ersten Lesern dieses Briefes. Die Verfolgung bricht an, es wird schwierig. Hat Gott uns vielleicht vergessen? Oder schlimmer, hat er sich das alles vielleicht anders überlegt? Kommt er gar nicht? Das sind Gedanken, die Menschen hatten und die vielleicht auch uns manchmal durch Kopf und Herz gehen. Und Petrus dazu, der Herr zögert nicht, sein Versprechen zu erfüllen. Vielmehr hat er Geduld mit euch. Das ist jetzt mal ein interessanter Gedanke. Petrus schreibt, er will nicht, dass jemand zugrunde geht. Er will, dass alle ihr Leben ändern können, dass jeder die Chance hat, ein Leben mit Gott zu leben. Und nachdem, um nochmal bei dem ersten Gedanken anzuknüpfen, klar ist, dass Gott anders ist als wir und eben auch in anderen zeitlichen Abständen denkt, macht Petrus nun im zweiten Gedanken deutlich, dass Gott kein Roboter ist, keine Maschine, dass Gott nicht irgendwie so einen Plan gemacht hat und der ist fertig und dann macht er das so, sondern Gott schaut ganz genau hin und Gott ist heute hier und Gott ist in Oberhausen und in Duisburg und Gott ist bei den Kindern seiner Welt und er schaut und ist uns zugewandt und hat unser Heil vor Augen. Das ist sein wichtigster Gedanke. Und er sagt sich, wenn er zu früh kommt und wir noch nicht so weit sind, dann wird sich das möglicherweise zu unserem Nachteil auswirken. Deshalb wartet er noch. Ich mag diesen Gedanken, dass Gott geduldig ist, auch mit mir persönlich. Ich bin wahrscheinlich wirklich noch nicht so weit. Das ist unser großes Glück. Gott handelt nicht nach einem festgelegten Plan, offensichtlich ohne Rücksicht auf Verluste, so nach dem Motto, zack und weg, sondern er will allen die Chance geben, ihn kennenzulernen und ihr Leben zu ändern. Und mit jedem neuen Jahr, das Gott uns und dieser Welt schenkt, werden wir daran erinnert, er gibt uns Zeit, uns zu ändern. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Und wir sollten lernen, geduldig zu sein, auch mit uns selbst und auch mit anderen. Menschen, die leiden und denen es nicht gut geht, die kommen schneller mit diesem Gedanken in Konfrontation, in Berührung, dass sie das kaum erwarten können. Mensch, Jesus, komm doch bald. Andere wiederum, bei denen alles rund läuft, die hoffen, er möge doch noch warten. Aber unabhängig davon, Petrus schreibt, der Tag des Herrn kommt. Der Tag des Herrn. Ein Begriff aus dem Alten Testament, die Propheten verwenden ihn immer wieder. Und das ist auch nicht so ganz einfach, weil dann muss uns schon klar werden, das wird jetzt kein leichter Tag in dem Sinne. Das wird der Tag des Gerichts. Das wird der Tag, an dem Steine umgedreht werden, an dem Dinge ans Licht kommen, von denen wir vielleicht auch in unserem kleinen Leben sagen, das wäre nicht so gut, wenn das jetzt alle wüssten. Ja? Die Propheten kündigen diesen Tag an und wir müssen da tatsächlich damit rechnen, dass dieser Tag einmal so eine Art Schlussstrich sein wird unter allem. Und Petrus schreibt, der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb. Hier zitiert Petrus im direkten Wortlaut die Worte unseres Herrn Jesus im Matthäusevangelium, der seinen Jüngern und auch uns ein Gefühl dafür geben will, dass sein zweites Kommen einfach sehr unerwartet sein wird. Wir werden nicht wirklich damit rechnen. Ja, es gibt so viele Situationen, finde ich, wo ich nicht daran denke, dass Jesus kommen könnte. Ja? Da lebe ich einfach und da plane ich und da mache ich mein Ding. Da gibt es diese Geschichte, die ihr vielleicht auch kennt, von dem jungen Theologiestudenten, der zum ersten Mal eine Predigt hält in einer Gemeinde und er ist natürlich sehr aufgeregt und mit großer Dringlichkeit, er spricht über die Wiederkunft des Herrn Jesus, mit großer Dringlichkeit flüstert er in die Gemeinde hinein, siehe, ich komme bald. Und dann schaut er in die Gemeinde und merkt, nichts rührt sich, nichts passiert, da müsste doch jetzt irgendwie eine Reaktion kommen. Aber die Gemeinde rührt sich nicht. Und er sagt sich, na gut, wahrscheinlich muss ich ein bisschen deutlicher werden. Er holt also jetzt tief Luft und diesmal ruft er mit lauter Stimme, siehe, ich komme bald. Aber die Gemeinde sitzt da wie erstarrt. Keiner regt sich. Sind die eingeschlafen? Was mache ich falsch? Denkt der junge Mann und er fängt an zu schwitzen. Er tritt ein paar Schritte zurück, holt noch einmal tief Luft, nimmt direkt Anlauf, läuft nach vorne und ruft dann, siehe, ich komme bald. Und da hat er ein bisschen übertrieben, er rutscht über den Rand des Podiums und dann kullert er über den Boden, versucht euch das mal so vorzustellen, und er landet vor den Füßen einer älteren Dame und die beiden schauen sich an und dem jungen Mann ist das natürlich alles ganz schrecklich peinlich. Oh, das tut mir jetzt furchtbar leid, murmelt er entschuldigend. Und sie schaut ihn an und sagt, ist schon gut, junger Mann. Immerhin haben sie mich dreimal gewarnt. Das, was Jesus sagt, als Warnung zu verstehen, als gut gemeinte Warnung, ich denke, so ist es ursprünglich gemeint. Jesus kommt wieder, er kommt bald und er sagt uns das, damit wir vorbereitet sind, damit wir wissen, es wird nicht immer alles so weitergehen. Es kommt etwas Neues und wir können uns vorbereiten. Wie, Wie können wir uns vorbereiten? Das ist so die spannende Frage, die natürlich immer wieder auch aufpoppt. Und ja, in den 70er Jahren war sie in unseren Gemeinden, denke ich, viel, viel stärker im Fokus. Ich komme ursprünglich aus einer Mennonitenbrüdergemeinde und ich glaube, die predigen da immer noch so ganz stark in diese Richtung. Und es geht immer darum, wie können wir fromm genug leben, damit wir bereit sind, wenn Jesus kommt. Wenn alles auf diese Weise vergeht, schreibt Petrus, dann bedeutet das für euer Leben, es muss von Heiligkeit geprägt sein. Naja, hier haben wir es. Also wir sollen möglichst heilig leben. Oh, wie kriegen wir das bloß hin? Und dann merke ich, dass wir hier ein großes Missverständnis darüber haben, was das eigentlich bedeutet, heilig zu sein und heilig zu leben. Manche meinen immer noch, dass es bedeutet, dass man keine Fehler machen darf. Und das ist ein Problem, weil wir machen ständig Fehler. Weil wir Menschen sind. Und das ist auch normal so. Und es gehört zum Leben so. Und wenn wir dann aber so tun müssen, als ob wir keine Fehler haben, weil die anderen schauen ja auf uns, ja, dann wird es problematisch. Und vielleicht kennt ihr diese kleine Anekdote, wo ein Mann zum Papst kommt und er möchte gerne heilig gesprochen werden. Ne? Und der Papst sagt ihm, das würde ich ja gerne machen, aber das geht nicht. Heilig gesprochen kann nur werden, wer schon tot ist. Ja, das ist wirklich ein Problem. Tot sein wollte er nicht. Aber dann hat der gute Mann eine tolle Idee und er sagt, wir machen es so, ich stelle mich einfach scheintot. Ja, das war auch wirklich eine gute Idee, sie haben es dann so gemacht, der Mann stellte sich scheintot und daraufhin hat der Papst ihn dann scheinheilig gesprochen. Das ist genau, da kommen wir dann raus, ja, wenn wir meinen, Heiligkeit bedeutet, dass wir das irgendwie aus uns rausdrücken müssen, das wird schwierig. Und dann hilft uns wieder das Alte Testament, heilig zu sein, heißt in erster Linie erst einmal und hat damit zu tun, zu wem wir gehören. So ist es zu verstehen, wenn Gott zu seinem Volk sagt, ihr sollt ein heiliges Volk sein. Das heißt einfach, ihr gehört zu mir, ihr seid mein Volk. Das macht euch heilig und nicht, dass ihr immer alles richtig macht. Und das gilt für Israel und es gilt zum Glück auch für uns, die wir uns Christen nennen. Und dass diese Zugehörigkeit dann das Zweite ergibt, dass wir aus dem Wissen, zu wem wir gehören, dann natürlich auch versuchen, so zu leben. Das ist so. Aber diese Reihenfolge verändert alles. Ich muss mich nicht bemühen, heilig zu sein, damit ich zu Gott gehöre, sondern es ist genau umgekehrt. Ich gehöre zu Gott, weil Gott das will. Und deswegen will ich versuchen, so zu leben, wie er sich das vorstellt. Petrus schreibt es hier auch, euer Leben muss geprägt sein von der Ausübung des Glaubens. Ja, ja, genau, das natürlich, darum geht es ja. Unser Tun, unser Lassen, unser Verhalten im Straßenverkehr, unser Umgang miteinander und mit Menschen auch außerhalb. Es geht um unsere Ethik, es geht um unsere Moral, ganz klar. Und beides gehört zusammen. Weil wir als seine Kinder zu seiner Familie gehören, wird Gott uns auch immer in diese Richtung erziehen. Das machen wir mit unseren Kindern ja auch. Unsere Werte sind uns wichtig und wir erziehen unsere Kinder in diese Richtung. Wir sagen dann unsere Kinder, die Nachbarn sind zu grüßen und sag Danke. Und das sind so einfache Dinge, ja. Aber die müssen Kinder lernen und dann gehen sie in Fleisch und Blut über. So macht Gott das mit uns. Und ich denke, jeder Gottesdienst und jedes Mal, wenn wir in der Bibel lesen, ist immer so diese Chance für uns, dass Gottes Geist zu uns spricht und uns hilft, unser Verhalten in die Richtung prägen zu lassen, in die Gott sich das wünscht. Das ist Jüngerschaft und das ist ein Lernprozess und das passiert nicht von hier auf gleich, sondern wir machen Fehler, die gehören dazu und Gott sieht trotzdem seine Kinder in uns, auch wenn wir uns schmutzig machen. Er zieht uns trotzdem auf seinen Schoß und sagt, du gehörst zu mir, du bist heilig. Nicht, weil du alles richtig machst, sondern weil ich dich mag und weil du zu mir gehörst. Und das nimmt dem Ganzen auch so diesen unglaublichen Druck. Wir müssen heilig sein. Ja? Als seine Kinder dürfen wir mit ihm unterwegs sein und auch miteinander in all unserer Gebrochenheit. Und das hilft dann auch. Setzt alles daran, schreibt Petrus am Schluss des Abschnitts, um seine Ankunft zu beschleunigen. das ist jetzt nochmal ein ganz neuer Gedanke und der war mir tatsächlich auch nochmal neu, wo ich gedacht habe, das habe ich so noch nie wahrgenommen. Und geht das denn überhaupt? Kann ich die Ankunft von Jesus beschleunigen? Nun, Petrus geht davon aus, von dem Gesagten bisher, dass unser Lebensstil wahrgenommen wird von den Menschen um uns herum und dass, wenn sie merken, wir sind Kinder Gottes und wir verhalten uns so, und zwar nicht in Vollkommenheit, sondern in Gebrochenheit, und wir sind auch ehrlich und gehen auch ehrlich mit unseren Fehlern um, dann bekommen Menschen vielleicht im besten Fall tatsächlich auch diese Sehnsucht, dazugehören zu wollen. Das wäre toll, und ich denke, das ist eigentlich auch Sinn des Ganzen. Und damit käme Gott dann seinem Ziel näher, alle Menschen zu retten. Petrus greift hier die Vorstellung jüdischer Theologen seiner Tage auf, die besagt, wenn nur an einem Tage ganz Israel aufrichtig Buße tun würde, dann würde die messianische Zeit anbrechen. Von diesem Gedanken schreibt Petrus, und ich mag diesen Gedanken auch, weil wir haben ja viel zu oft den Eindruck, wir sind bloß winzige Rädchen im Getriebe dieser Welt, und von daher kann der Gedanke uns auch wirklich beflügeln, zu sagen, das, was ich tue und meine Gebete, nichts ist vergeblich, alles trägt dazu bei, dass Gott in dieser Welt am Wirken ist und am Wirken bleibt und dass sich sein guter Plan, diese Welt zu erlösen, mehr und mehr erfüllt und dass wir daran teilhaben, dass wir ein Teil von Gottes Erlösungsplan in dieser Welt sind. Und dazu gehört, dass wir uns ja für andere einsetzen, dass wir einander helfen, dass wir Gutes übereinander denken und Gutes aneinander tun, dass wir helfen, dass wir bewahren. Und das letzte Stichwort ist für mich auch nochmal so ein persönliches Steckenpferd, deswegen möchte ich euch das zum Schluss auch nochmal so mitgeben. Das Thema Bewahren, dazu gehört für mich auch die Bewahrung der guten Schöpfung Gottes. Durch unseren effizienten Energieverbrauch, durch unser Essverhalten, durch unser Urlaubsverhalten. Ich finde, wir haben so viele Möglichkeiten, in unserem ganz normalen Alltag unsere Liebe zu Gott und zu dem, was er geschaffen hat, zu seiner guten Erde auch zum Ausdruck zu bringen und das zu zeigen. Ja, es steht hier so, an diesem Tag, schreibt Petrus, wird der Himmel in Feuer vergehen und die Himmelskörper werden in der Gluthitze schmelzen. Ja, aber hier darf es auf keinen Fall zu dem Missverständnis kommen, als ob wir auf diese Weise und als ob es unsere Aufgabe sein könnte, das Ende der Welt zu beschleunigen. Ich glaube, wenn wir in diese Richtung denken, dann wäre das zynisch und ganz sicher nicht im Sinne Gottes. Es ist alles endlich, keine Frage. Auch dieses Universum ist nicht für die Ewigkeit gemacht. Wissenschaftler kennen das, was Petrus beschreibt, als ein mögliches Szenario des Untergangs, wenn unsere Sonne irgendwann zur Supernova wird. Auch das kann man sich ja ein Stück weit vorstellen. Und ja, dann würde tatsächlich alles verbrennen, was in unmittelbarer Nähe der Sonne ist. Aber, und mit diesem Gedanken möchte ich schließen, für Gott geht es nicht um das Ende. Für Gott geht es nicht um den Untergang als solchen, sondern es geht um einen Neubeginn. Und das schreibt Petrus auch. Dann, schreibt er, erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde, wie Gott sie uns versprochen hat. In ihnen wird Gerechtigkeit herrschen. Und mit diesem Versprechen Gottes im Kopf und im Herzen können wir das alte Kirchenjahr abschließen und können mit Hoffnung in die Adventszeit gehen. Jesus Christus kommt bald. Er ist schon auf dem Weg zu uns. Gott segne euch im Nachdenken über sein Wort. Amen.